Mein Predigtthema, die Überschrift von der Predigt, habe ich benannt mit von Gott berufen, aber wozu? Von Gott berufen, aber wozu? Wir haben uns in den letzten Wochen, Monaten die Stiftshütte angeschaut, mit all ihren Bestandteilen, dem Opferdienst, den Waschbecken, Schaubrottisch, Räucheraltar, Bundeslade. Wer jetzt sagt, oh, das habe ich gar nicht mitbekommen, auf unserer Internetseite sind sämtliche Predigten zum Nachhören und es lohnt sich sicher, mit der Stiftshütte, dem ersten Tempel zu befassen, auch dem, was wir daraus an Schlüsse gezogen haben. Wir haben uns vor 2 Wochen den Dienst des Hohen Priesters angeschaut, am Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. Und wir haben gesehen, dass es eine Vorschattung auf Jesus hin ist. Und im Hebräerbrief wird so viel von Jesus, dem Hohen Priester, gesprochen. Aber ich glaube, dass wir uns immer wieder fragen, wozu sind wir eigentlich berufen? Da gibt's vielleicht die ganz pauschale Antwort, wozu sind wir berufen? Und dann würde ich jetzt mal hören wollen, was sagt ihr, wozu sind wir denn berufen? Danke, wow, das ist ja schon sehr abstrakt und cool. Also, Salz, wozu sind wir denn berufen? Also, was ist denn unsere spätere Heimat? Wohin sind wir denn berufen? Bitte, was war das? Genau. Wir sind berufen für den Himmel, so ganz pauschal. Und dann gibt's vielleicht aber, dass das bezieht sich ja auf etwas, was ja noch kommen wird. Aber dann so hier, in unserem Alltag, in unserem Leben, an dem Allianz-Gebetsabend, der hier bei uns stattgefunden hat, hat der Christoph Habeck das interessant aufgedröselt und sagte, wenn oben Gott ist und unten wir, wie funktioniert das Ganze? Ist Gott derjenige, der uns sagt, was wir tun sollen? Oder sagen wir Gott, was wir gern machen möchten? Und er möge doch bitte seinen Segen dazu schenken. So nach dem Motto, jemand ist mit der Schule fertig und sagt, wozu habe ich Bock? Was will ich denn beruflich machen? Und macht es einfach, anstatt zu fragen, wozu, also der Name Beruf sagt ja schon, dass doch da ein Ruf dahinter sein soll. Ist nur die Lust, das zu machen, der Ruf? Oder beruft Gott so etwas? Würde Gott so etwas berufen, wozu ich überhaupt keinen Bock habe? Von Gott berufen, da bin ich mir sicher. Aber die Frage ist ja, wozu? Was um alles in der Welt mache ich hier? Und inwieweit beeinflusst mein Glaube an Gott meine Zeit, die ich tagtäglich verwende oder die dahin rinnt oder verplempert? Inwieweit beeinflusst mein Glauben an Gott meinen Alltag? Inwieweit beeinflusst mein Alltag und meine Zeit? Inwieweit beeinflusst meine Zeit mit Gott mein Leben, geschweige denn mein Einfluss? Haben wir das verstanden, der Unterschied? Inwieweit beeinflusst mein Glaube an Gott meine Zeit? Und inwieweit beeinflusst meine Zeit mit Gott mein Umfeld und mein Alltag? Und welchen Begriff wählen wir in Bezug auf Gott? Welchen Begriff für uns wählen wir in Bezug auf Gott? Also, Sammy sagt die richtige Weise, er sieht sich berufen als Salz. Aber jetzt würde der das ja einem Menschen nicht sagen, wenn jemand sagt, so, sag mal, was bist du eigentlich? Gut, Mensch, Deutscher, was auch immer die Nationalität ist. Was bist du, warum du hier jede Woche oder hin und wieder ab und zu in den Gottesdienst kommst? Was würdet ihr jetzt sagen? Wie bezeichnet ihr euch? Hier haben wir einen Christ. Ein Christ, wow, das ist das Erste, was ich hier auch habe. Ich bin Christ. In Antiochien nannte man die Gläubigen zum ersten Mal Christen. Und warum hat man das gemacht? Weil man Christus in ihnen sah. Ich sage euch jetzt gleich nochmal im vorderen Teil meiner Predigt, sie könnte ein Stück weit dieses Gefühl von Vorwurf, anklagend, schlechtem Gewissen beinhalten. Aber wenn ich das Unangenehme predige, predige ich mir selber auch. Bitte, dass wir uns da richtig verstanden. Ich stehe hier nicht oben, um euch vielleicht ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern um mich mit reflektieren und mich hier mit reinzubringen. In Antiochien nannte man die Gläubigen zum ersten Mal Christen, weil man Christus in ihnen sah. Sehen die Menschen Christus in uns? Was sagen die Menschen über uns oder wissen sie gar nicht, dass wir Christen sind? Wie nimmt unser Umfeld uns wahr? Sagen die, das ist total einfach. Wenn ich den aus dem Haus rausgehe, das ist, als würde Jesus da rausgehen. Wenn der zurückkommt, ich sehe da Jesus. Wenn ich auf der Autobahn an einem Auto vorbeifahre, dann erkenne ich nicht, dass er bei Nordsee arbeitet, weil der einen Fisch auf seinem sondern es ist, als würde da Jesus fahren. Christ, ich bin Christ. Bist du ein Christ? Bist du einer, in dem die Menschen sehen, dass der Jesus quasi Christus sichtbar wird? Bin ich das? Und dann merke ich, jetzt müsste ich gleich aufhören zu predigen und mich zumindest, vielleicht auch nur ich, auf die Knie gehen und sagen, Jesus, es tut mir so leid, wo ich mir das anmaße, mich Christ zu nennen und die Leute sehen dich gar nicht in meinem Leben. Es tut mir so leid. Hebräer 5, ab Vers 11 heißt es, es gibt noch so vieles, was wir darüber gerne sagen würden, aber ihr seid so schlechte Zuhörer, also sag nicht ich, ihr seid so schlechte Zuhörer geworden, sodass man euch dies nur schwer verständlich machen kann. Ihr seid schon so lange Christen und solltet eigentlich andere lehren. Stattdessen braucht ihr jemanden, der euch noch einmal die Grundlage von Gottes Wort beibringt. Ihr seid wie Säuglinge, die nur Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen können. Ein Mensch aber, der sich von Milch ernährt, ist im Leben noch nicht sehr weit fortgeschritten und versteht nicht viel davon, was es heißt, das Richtige nach Gottes Wort zu tun. Feste Nahrung dagegen ist für die Menschen, die erwachsen und reif sind und aufgrund ihrer Erfahrung gelernt haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Ich möchte uns Mut machen, dass wir uns, wenn wir beherzt sagen, die Leute vielleicht, oder dass wir es noch nicht mal sagen müssen, aber wenn über uns Leute sagen, das ist doch ein Christ, dass wir das nicht als eine Definition für irgendwelche komische Menschen, die sonntags früh aus dem Haus gestresst irgendwo hingehen und sonst die ganze Woche sagen, keine Zeit, sondern dass wir uns daran erinnern, Mensch, wenn ich Christ bin, das heißt ja, dann darf doch Jesus in mir sichtbar werden für die Menschen. Welchen Begriff könnten wir denn noch für uns wählen? Also manch einer sagt nicht, ich bin Christ, sondern manch einer sagt vielleicht, ein Jünger Jesu, der kommt ja später bei mir. Also, danke, das Kind Gottes. Als hättet, könnt ihr da reinspickeln. Danke, denn das Kind Gottes, das nehmen wir als nächstes. Oder Königskind. Das ist echt spannend, wenn ich in Eilingen, dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, durch die Straßen latsche, dann erkennen die Leute ganz schnell, wessen Vaters Kind ich bin. Man erkennt es an der äußeren Ähnlichkeit sehr markant, und es liegt nicht an den Haaren, sondern es liegt an dem, wie sich mein Mund, meine Mundwinkel sind, dass die unten schon mehr wie oben so. Und also nur wenn ich gedankenlos rumlaufe. Man erkennt an mir die ähnliche Bewegungen, man erkennt ähnliche Reaktionen, ähnlichen Humor. Die Menschen erkennen, wessen Vaters Kind ich bin, weil sie meinen Vater kennen. Und dann ist es manchmal gar nicht schwer zu sagen, wie der Vater, so das Kind. Erkennen, sehen die Menschen in uns, dass Gott unser Vater ist? Sehen die Menschen in uns, wenn ich sage, ich bin Kind Gottes? Sehen die Menschen denn, ja klar ist der Kind Gottes, weil ich sehe den Vater original. Ich sehe original, mit welcher Großherzigkeit, mit welcher Güte, mit welcher Barmherzigkeit, mit welcher Geduld, mit welchem Langmut, mit welcher Weisheit dieser Mensch spricht. Ich weiß, wessen Vaters Kind der ist. Und dann gucke ich wieder in den Spiegel und sage, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss mich eigentlich als erstes meine Knie beugen und sagen, Jesus, tut mir so leid. Ich nehme diese Begrifflichkeit manchmal so leicht in den Mund und die Leute erkennen in mir aber nicht wessen Vaters Kind ich bin. Sehen die Leute in uns das Verhalten eines Erbfolgers? Königskind kann ja auch echt eine Last sein. Was ist, muss es für so ein, Prinz Charles, Prinz William, Prinz Harry in England, das ist doch eine Last. Und manchmal wünschten die sich, ich würde doch einfach nur ein ganz normaler Mensch sein, dass es keinen interessiert, wie ich drauf bin oder nicht. Ich weiß noch, wie ich in der Firma mal mich so gegen einen Kollegen geärgert habe, der mich permanent getriezt hatte. Und ich bin sowas von ausgeflippt. Und ich habe sogar, glaube ich, ganz laut das Wort mit A und so weiter gesagt. Und war dann ganz zertröppelt da an meinem Platz gesessen. Und auf einmal kam so ein Arbeitskollege zu mir her und sagte nur so, so ganz christlich war das jetzt ja nicht, was du da so gemacht hast. Denken, halt einfach die Fresse und lass mich in Ruhe. Und dann zu merken, ja nee, sehen die Menschen, wessen Kindesvater ich bin? Andersrum, Vaters Kind ich bin. Dann könnte einer ja sagen, zum Beispiel, ich greife jetzt einfach vor, ich bin ein Geretteter. Sehen wir wie Gerettete aus? Wisst ihr, die Welt wirkt manchmal, als würde es immer schlimmer werden. Und ungerechter bewegt sich nicht die Welt manchmal wie so eine schiffbrüchige, taumelnde Welt vor sich hin. Und für die einen, die so, ich kenne, die so ein bisschen sich als Christen nennen, für die ist Trump der Messias, also der Präsident von Amerika, und die posten auf Facebook alles Gute, was er gemacht hat. Und für die anderen, die so auch sich Christen nennen, die sagen, Trump ist der totale Blender und die posten alles auf Facebook, was er schon nicht so gut gemacht hat, und die Panik ist auf beiden Seiten da, und was ist richtig und was ist falsch? Hebräerbrief sagt, wenn ihr nicht nur Muttermilch braucht, dann wisst ihr, was richtig und falsch seid. Und wisst ihr was? Im Endeffekt ist es völlig egal, ob der Trump einer von den Guten oder einer von den Schlechten ist. Das ist doch für einen Geretteten sowas und völlig egal. Was geht uns das an, ob in Amerika ein Sack Reis umfällt? Oder was auch immer da passiert? Ob die unsere Autos wollen oder nicht? Das macht doch mir als Geretteter nichts aus. Das mag vielleicht der Weltwirtschaft was ausmachen, dem Kaufkraft hier und da, aber für mich als Geretteter ist doch das völlig egal, weil ich weiß doch, wo ich hingehe und ich weiß, dass was auch immer in der Welt an Dinge passiert, politisch, naturkatastrophal oder wo auch immer irgendwelche Dinge herkommen, für mich als Geretteter darf das doch gar keinen Unterschied machen. In Ansprüche, jetzt sage ich so, darf das ja. Und doch berührt es uns vielleicht manchmal. Und die Frage ist, bin ich ein Geretteter? Bei der Titanic sah man das Chaos und fast jeder suchte ohne Rücksicht auf andere nach einem Rettungsboot. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film von James Cameron, von der Titanic schon mal gesehen habt. Da kriegt man ja fast in Echtzeit so die ganzen Phasen eines Schiffsunterganges mit. Und wie sich auf einmal der eigene Überlebenswille über das Wohl von anderen stellt und wie Menschen sich in ein Boot hineinretten, weil sie aus der ersten Klasse sind und wie aus der dritten Klasse die Leute da so mitnimmt. Naja, das ist halt Pech, der hat das falsche Ticket gelöst. Und die Frage ist, die sich mir da so stellt, damals solche Leute, zumindest im Film, man sah, wie sie kaum gewillt waren, anderen zu Hilfe zu kommen. Wenn Gott uns den Rettungsring Jesus zugeworfen hat, sollte es nicht auch für unser Umfeld einen Unterschied machen, wie wir handeln und wie wir reden, wie wir sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke, ich bin der Erste, der eigentlich schon wieder mich ans Kreuz knien muss und sagen, Jesus, manchmal wirklich überhaupt nicht wie ein Geretteter. Und ich bin doch nur in einer Ellbogengesellschaft. Ich lasse mich triezen, ich lasse mich von Börsendaten, von einem Dow Jones, obwohl ich gar keine Aktien habe, von einem Dow Jones und von einem DAX beeinflussen. Mich, an mir ist der Wetterbericht ausschlaggebend, ob ich gute oder schlechte Laune für den nächsten Tag habe. Das ist doch ein Wahnsinn. Stellt euch mal das vor, was für Dinge scheinbar unser Leben mehr beeinflussen als das Wissen, ich bin Geretteter. Ist doch der Hammer. Und dann ist ja auch noch der Mensch so speziell, so skurril. Eckhard von Hirschhausen hatte das berichtet und sagte so ganz banal, der Mensch ist so interessant gestrickt, wenn angenommen eine Gruppe, so wie jetzt hier, angenommen jeder von euch würde heute versehentlich oder per Absicht, sagen wir mal, 50 Euro ausgeteilt bekommen, dann würdet ihr euch alle wirklich gut fühlen. Wenn man jetzt so einfach, jemand steht dann halt am Ausgang und gibt 50 Euro aus, und ihr würdet euch alle als Beschenkte fühlen und jeder würde sagen, also wir, nicht ihr, wir, und jeder würde sagen, Mensch, das war ein richtig super, eine super Veranstaltung. Wenn wir daheim wären, würden wir mitkriegen, dass die von der Emmaus-Gemeinde jeder von dem gleichen Unbekannten 100 Euro bekommen hätte, dann würden wir uns ärgern in dem Moment. Würden sagen, ah, das ist schon mal echt ungerecht. War ein falscher Gottesdienst. Obwohl wir doch beschenkt worden sind. Aber in dem Moment wäre dieses, ah, das hätte mir aber auch jemand sagen können. Könnt ihr euch reinfühlen? Und dann würden wir mitkriegen, die Katholiken kriegen sogar 200 Euro. Vatikan so. Vielleicht benennen wir uns aber auch nicht unbedingt Christ, auch nicht Geretteter, auch nicht Kind Gottes, sondern vielleicht benennst du dich mehr so, Ich bin ein Nachfolger Jesu. Ihr wisst jetzt schon, was kommt. Ich zerpflück wieder diesen Begriff. Die Frage ist, wem laufen wir nach? Wie schnell laufen wir Menschen nach oder dem Erfolg? Oder wir laufen einem bequemen Leben nach? Oder wir laufen dem Selbstmitleid nach? Oder was auch immer? Können die Menschen nach dem, was wir nachlaufen, auf Jesus schließen? Glauben wir, dass Jesus uns da vorangeht, wo wir hingehen? Überprüf mal so deine Tagesaktionen und überleg, Mensch, wenn ich jetzt so unterwegs bin und ich bin ein Nachfolger Jesu, würde mir da Jesus vorangehen? Würde das, was wo ich jetzt hingehe, oder ist es nicht so, dass ich an manchen Dingen sage, also Jesus, eigentlich wäre es mir jetzt lieber, du gehst gerade nicht dorthin. Oder wie mal ein ehemaliger Alkoholiker sagte, der mehrere Jahre trocken war und ihn hat's ihn so gelüstet. Er hat sich bekehrt, war trocken und dann stand er vor der Kneipe und sagt, Jesus, könntest du mal bitte draußen warten? Ich musste mal rein. Und es hat ihn 5 oder 10 Jahre seines Lebens gekostet, weil er gern mal was ohne Jesus gemacht hätte. Einem sehr guten Bekannten von mir ist es so passiert. Es hat bei dem nicht 10 Jahre, sondern es war wirklich 1,5 Jahre große Ungewissheit für die Frau. Und es war echt Gnade Gottes, dass diese Frau nicht sich von ihm getrennt hat, sondern es ertragen hat, bis er wieder zu sich kam und zurückkam. Es war ein Kerl, der hatte in Berlin auf der Straße gelebt als Alkoholiker. Überall tätowiert, hat sich so Lidschatten tätowiert, so Armringe, das macht man also im Knast vor lauter Langeweile, bekehrt sich, wird trocken. Und dann war es ein richtig heißer Sommertag und er hat so gesagt, Mensch, jetzt einfach mal ein Radler, das wäre doch richtig toll. Nachdem er schon Eigenheim, 2 kleine Kinder zu Hause und dieses, er kann sich nur noch an das eine Bier erinnern. Und das nächste, der wohnte in der Nähe von Friedrichshafen am Bodensee. Und das nächste, wo er wieder zu sich kam, war in Berlin in der Szene. Und er weiß weder, wie er dorthin gekommen ist, noch, aber der hatte auf einmal die ganzen Muster drin und war wieder dort, obwohl es schon 10 Jahre her war. Verrückt. Nachfolger. In der Kriminalistik würde man gucken und sagen, also, wo ist was passiert? Wo war jemand unterwegs? In welche Richtung ist gelaufen? Dementsprechend weiß ich, wem er nachfolgen würde. Sehen die Menschen, dass wenn sie eine Linie ziehen würden an uns vorbei, dass es auf Jesus zielt? Glauben wir, dass Jesus uns da vorangeht, in die nächste Lüge, die nächste Beziehung, das nächste Selbstmitleid, in den nächsten Streit mit dem Ehepartner, Nachbar oder Chef? Glauben wir, dass Jesus uns da vorangeht? Ein weiterer Begriff, der mir so eingefallen ist, war Jünger. Jesus macht Jünger. Das sieht man vielleicht nicht unbedingt vom Äußerlichen her. Aber auf welchen Meister schließen die Menschen, wenn sie dich und mich als Jünger sehen? Wie viel Zeit nehmen wir uns, um von Jesus, unserem Meister, zu lernen? Ihr könnt ja dir jetzt sagen, du hast es ja leicht, David, weil du bist ja von Beruf Christ. Du musst ja eine Bibel lesen und du musst ja die Dinge machen und kriegst sogar noch Geld dafür. Und doch muss ich echt sagen, wisst ihr, ich stell fest, es fällt so schwer, eine halbe Stunde am Tag konsequent die Bibel zu lesen, aber es fällt mir überhaupt nicht schwer, eine halbe Stunde am Tag Nachrichten zu gucken. Und wenn du es geschickt anstellst, dann kommst du von vom Heute-Journal noch kleine Tagesthemen, hast du eine Stunde Nachrichten. Und dann können wir sagen, also eine Stunde Nachrichten ist ja noch was Gutes, aber dann könnte man denken, ja, und wie macht es uns überhaupt nichts aus, 100 Minuten für einen Film zu verwenden? Und der Film war ja nur dann richtig, wenn es auch ein paar Leichen gab und wenn und so weiter. Wo ist die Verhältnismäßigkeit von dem, wofür wir keine Zeit haben, zu dem, wofür wir uns so viel Zeit nehmen? Oder der eine sagt, nee, für mich ist Sport wichtig. Ich muss 2x die Woche 3 Stunden ins Fitness und dann muss ich noch diesen, jenes machen. Das ist doch nicht verkehrt. Aber überleg doch mal, ob kann das nicht kombinieren und sagen, während ich Sport mache, habe ich entweder Kopfhörer auf und ich höre mir noch Predigten an oder ich habe wenigstens die Chance, mit Menschen da über meinen Glauben zu sprechen oder was auch immer. Aber in diesem Jüngersein, Jünger Jesus sein, ist auch dieser Aspekt, ich nehme mir auch Zeit, von dem Meister zu hören, zu lernen und Dinge umzusetzen. Mir kam dann noch der Gedanke vom Botschafter, vom Repräsentant. Wisst ihr, wir sind als Botschafter, sind wir Stellvertreter Jesu auf der Erde. Das ist nicht was, was hier der eine oder andere Mensch auf der Erde für sich als Exklusivanspruch hat, sondern wir sind als Botschafter, Repräsentant. Wir haben ein Mandat dafür bekommen, stellvertretend für Jesus hier zu sein. Wenn du in irgendeinem Verein bist, Vereinsarbeit machst, Kaninchenzüchterverein, was auch immer, dann bist du wahrscheinlich vielleicht sogar der einzige Repräsentant in dem Verein und repräsentierst in dem Moment oder vertrittst Jesus. Ist es dir bewusst? Oder sagst dir, das Coole ist, dort bin ich mal nicht unter Christen, da kann ich auch in aller Ruhe meine 5 Bier trinken und noch gut gelaunt sein. Ein Gläubiger, könnte man auch noch sagen, ein Gläubiger sein. Ja, ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Glauben wir den Zusagen Gottes mehr als den sichtbaren Umständen in unserem Leben? Wisst ihr, es gibt falscher und es gibt richtiger Aberglaube. Wusstet ihr das? Es gibt falschen und richtigen Aberglaube. Falscher Aberglaube wäre zum Beispiel, so, natürlich will Gott mich gebrauchen, um Menschen zu retten, aber ich kriege es einfach nicht hin und bin wie blockiert, wenn es auf das Thema Glaube geht. Falscher Aberglaube. Richtiger Aberglaube wäre, ich kriege es einfach nicht hin und bin wie blockiert, wenn es auf das Thema Glaube geht, aber ich glaube, dass Gott mich gerufen hat, gebrauchen will und auch gebrauchen wird. Habt ihr festgestellt? Falscher Aberglaube, richtiger Aberglaube. In der evangelischen Kirche in Schafheim steht über der linken Türe, das Wort Gottes ist nichts, denn Wahrheit. Oder man könnte das mit dem Aberglaube bezeichnen. Das Wort Gottes ist nichts, aber dennoch oder außer Wahrheit. Okay, das Beispiel war nicht gut. Weiteres Beispiel. Falscher Aberglaube könnte sein, ich weiß schon, dass Gott mich liebt, aber die Menschen um mich herum sagen mir ständig was anderes. Falscher Aberglaube. Richtiger Aberglaube. Obwohl die Menschen um mich herum mich total fertig machen wollen und mir das absprechen wollen, weiß ich dennoch, aber das Wort Gottes sagt, ich bin ein geliebtes Kind und das macht's aus. Oder ein letztes Beispiel, um es da nicht überzustrapazieren. In der Bibel steht zwar, dass Gott das Geben segnet, aber ich habe meist nicht genug Geld und kann es nicht ausprobieren. Richtiger Aberglaube wäre, ich kann mir zwar nicht alles leisten, was ich möchte, aber weil die Bibel sagt, dass Gott mein Geben segnet, plane ich das in mein Budget fest mit ein. Lebst du falschen oder richtigen Aberglaube? Bist du ein gläubiger Mensch in die eine oder in die andere Richtung? Wie bezeichnen wir uns in Zukunft, wenn wir jetzt mit dieser Predigt konfrontiert sind? Christ, Kind Gottes, Jünger, Gesandter, Botschafter, Gläubiger. Junge, Junge, ich stelle fest, auf einmal wird es schwieriger, diese Begrifflichkeiten zu benutzen, wenn wir es nicht nur als Floskel nehmen. Petrus ruft uns auf, lebendige Steine für das Haus Gottes zu sein. Ich werde jetzt nicht alles aus 1. Petrus Kapitel 2 lesen, aber ich möchte doch einige Aspekte rausgreifen. Die Zeit ist auch schon fortgeschritten. 1. Petrus Kapitel 2 ab Vers 1. Ich hoffe, das gibt's ja genau. Trennt euch deshalb von aller Bosheit und jeder Form von Betrug. Entscheidet euch gegen alle Heuchelei und Eifersucht und üble Nachrede. So wie ein Säugling nach Milch, jetzt kommt die Milch wieder, nur in einem anderen Kontext. So wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch, dem Wort Gottes, verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Also das Wort Gottes ist eine Nahrung, die anscheinend so wichtig ist, dass es bringt einem Säugling ja nichts, wenn es ein Schnitzel mit Pommes oder ein Döner oder ein Schweinshaxe oder sonst irgendwas bekommt, sondern es muss das richtige Nahrhafte in dem Moment haben, was echt was bringt. Und so sollen wir nach dem Wort Gottes verlangen. Und das Ziel der Erlösung zu erreichen, denn ihr habt erfahren, wie freundlich der Herr ist. Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und jetzt Vers 5. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinem geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Christus annimmt. Allein wenn wir uns jetzt den Vers 5 nochmal anschauen, dann heißt es, die Frage war, berufen, aber wozu sind wir denn berufen? Und da heißt es hier, lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinem geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein. Also dieser Aspekt ist, lasst euch von Gott. Das geht nicht drum mit, was will ich, sondern erlaub ich, dass Gott mit mir was vorhaben darf. Darf Gott mit dir und mit mir noch was vorhaben im Leben? Er lasst euch von Gott als lebendige Steine. Das ist gar nicht so einfach. Gemeinde Jesu ist lebendige Steine. Versucht die mal da irgendwas einzubauen. Wenn wir nicht uns verbinden lassen, und das ist ja so genial markant, da gibt's ja tolle so Artistikübungen, wie so Leute mit einer Dynamik, wenn die zusammenhalten, dann, also Robert und ich, wir sind ja starke Männer, wir könnten jetzt problemlos irgend so ein Hüpfer von euch da, wenn wir so die Arme zusammentun, den so hochwerfen und also wenn wir als lebendige Steine zusammenhalten, da können allein wir zwei ganz schön was wuppen. Also wenn wir als lebendige Steine zusammenhalten, hey, da können wir echt was wuppen. Wir können was wuppen in unserer Stadt, in unserem Land und einen Unterschied machen. Als lebendige Steine. Ihr sollt Gottes heilige Priester. Gut, der Tempeldienst damals ist nicht mehr relevant. Seit der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, ungefähr 70 nach Christus, gibt es keinen Dienst mehr. Und doch sagt hier Petrus als heilige Priester, heilige Priester, wusstest du, dass wir berufen sind, heilige Priester zu sein? Also und vor allem heilige Priester, also nicht nur irgendwelche Priester, sondern heilige Priester. Also Priester, der darf Dinge tun, die jemand, der kein Priester ist, gar nicht tun darf. Gut, wir kennen ja nur noch Pastoren und dann denken wir, nur Pastoren dürfen jemanden zu Jesus führen, vielleicht die Beichte abnehmen, das Abendmahl vornehmen, jemanden taufen, jemanden trauen, jemanden beerdigen. Steht nirgends in der Bibel, dass es nur Pastoren dürfen. Du und ich sind berufen, als Priester solche Dienste zu tun. Beauftragt zu sein und vor allem dieses als Priester heißt etwas zu tun, was kein anderer kann, darf beziehungsweise kann. Wer soll denn für Versöhnung eintreten in der Firma, wo vielleicht dicke Luft ist, ohne dass du dafür nochmal von einem Arbeitgebervertretung beauftragt bist, ist es dein Job, eigentlich Streitschlichter zu sein. Ist uns das bewusst? Wir sind diejenigen, nicht die das Problem in der Firma darstellen, sondern die Lösung für das Problem sind. Gehen hier weiter. Heilig heißt ja auch wiederum, also zum Beispiel, mir ist so, wenn ich koche, dann ist es gut, wenn ich Dinge für heilig ansehe. Und da gibt's bei mir zum Beispiel auch so einen Eimer, wo so Biotonne ist, da kommen alle Schalen rein und so weiter und dann klopfe ich das raus und ich würde nicht auf die Idee kommen, diese Schüssel nehmen, um darin eine Salatsoße zu machen. Also zumindest nicht, nachdem ich gerade, ohne sie ausgewaschen zu haben, die Sachen ausgeleert habe und so, oh, jetzt noch schöne Soße. Dieses Gefäß ist mir nicht heilig, sondern da nehme ich heilige Gefäße, die sauber sind. Wir sollen heilige Gefäße sein, heilige Priester. So, ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Und dann Vers 9, wir machen jetzt einen Sprung, Zeit ist schon fortgeschritten. Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Früher wart ihr kein Volk, jetzt seid ihr das Volk Gottes. Früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen, jetzt habt ihr aber seine Barmherzigkeit empfangen. Liebe Brüder, in dieser Welt seid ihr ohne Bürgerrecht und Fremde. Deshalb warne ich euch, lasst euch nicht von den Versuchungen dieser Welt bestimmen, denn sie schaden eurer Seele. Vers 12, letzter Vers. Achtet sorgfältig, mit Sorgfalt drauf achten. Jetzt den Blick drauf richten. Genau hier den Fokus dran legen. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr unter euren ungläubigen Mitmenschen lebt. das ist jetzt echt so, ist uns klar, dass wir eine besondere Stellung haben. Selbst wenn sie euch eines Unrechts anklagen, wird sie euer einwandfreies Verhalten beeindrucken und sie werden an Gott glauben und ihm die Ehre geben, wenn er kommt, um die Welt zu richten. Ich hatte vergangene Woche eine Sitzung, habe mich mit einem Pastorenkollegen unterhalten, mitbekommen, dass er bei unserer letzten Sitzung Hals über Kopf aus der Sitzung rausgerannt ist, hat den Anruf bekommen, ich muss schnell weg, und war weg. Und dann haben wir dieses Mal gefragt, was war denn eigentlich der Grund und was ist los? Also wir hatten nur so ein bisschen was zum Hörensagen vernommen. Dann sagt er, gerade als ich den Anruf bekam, war so, ich habe eine Tochter, Madeleine, die ist 5 Jahre alt, im Kindergarten, die isst immer mit. Und die Erzieherin ist mit dem heißen Suppentopf über meine Tochter gestolpert und hat diesen heißen Suppentopf hier am Kopf vorbei, über die Schulter, über die Brust und Rücken verleert und meine Tochter hat schwerste Verbrennungen. Und die Sache ist die, seit 3 Monaten muss dieses Kind, braucht also zuerst, was gut ist, ist am Kopf, hat es wenig wirklich bleibenden Schaden angerichtet, aber Schulter, Brust und Rücken ist so, dass sie dann erstmal versucht haben, die Haut zu retten, dann ging das nicht. Dann haben sie am Schenkel Haut abgeschrabbelt und haben sie hier drauf geklatscht. Aber jetzt reagiert es permanent. Jetzt braucht dieses Kind einen Spezialjacke, wo permanent auf diese Wunde drückt, damit sich das besser verheilen kann. Das muss 3-mal am Tag wundversorgt werden. Das heißt, es sind jedes Mal, sagt er, gehen ungefähr 45 Minuten drauf, das Ganze zu versorgen. Meine Frau hat ihr Referendariat unterbrochen, damit, weil wir mehr Zeit brauchen. Und wir saßen da dabei, staunend und betroffen. Und dann kam auch gleich so die Frage, ja, Was bedeutet das denn jetzt auch rechtlich? Und gibt es da jetzt Schadensersatz oder sonst irgendwas? Ich meine, das ist ja echt eine Not. Und dann sagt er, wir haben grundsätzlich schon diese Möglichkeiten alle auch in Betracht gezogen, haben das abgewogen und uns dann gegen rechtliche Mittel entschieden, weil wir glauben, dass uns dieser ganze juristische Aufwand wird zum einen diese Wunde nicht besser heilen lassen. Und dann haben sie gesagt, wir haben uns als Familie entschieden, dafür dieser Frau zu vergeben. Und wir haben sie zu uns eingeladen und wir haben ihr vergeben und wir wissen, wie sie darunter leidet, was da passiert ist, ob sie da Schuld dafür hat oder nicht oder unachtsam war. Und er sagt, Menschen um uns herum haben totales Unverständnis und können das nicht verstehen. Aber er sagt, ich bin in Gemeinde und in Midrange-Arbeit und mit Jugendlichen habe ich ja auch so viel zu tun. Und ich weiß, wie schnell was passieren könnte und dass dann Menschen ja auch sagen, ja, das kann ja nicht sein, da hat ja eine Aufsicht, da muss man doch jetzt. Auf einmal ist mir dieses Wort nur ganz neu lebendig geworden, was es hier drauf heißt, achtet sorgfältig darauf, wie ihr unter euren ungläubigen Mitmenschen lebt. Und mich hat echt beeindruckt, wie er gesagt hat, das ist uns nicht einfach gefallen und es wird uns noch die nächsten Jahre begleiten und es wird immer ein bleibender Schaden sein. Und wir sind unschuldig und das Kind ist unschuldig. Selbst wenn sie euch eines Unrechts anklagen, wird sie euer einwandfreies Verhalten beeindrucken und sie werden an Gott glauben und ihm die Ehre geben, wenn er kommt, um die Welt zu richten. Leute, dieser Text schreibt Petrus, ein Kerl, der aus Menschenfurcht Jesus verleugnet hatte, der in seinem größten Versagen die Gnade Jesu am eigenen Leib erfahren hat, der eine zweite Chance und Berufung erfahren hat. Was auch immer uns von dem abhält, das zu leben, wozu Jesus dich berufen hat, ob als Christ, als Kind Gottes, als Jünger Jesu, als Botschafter, als was auch immer dich davon abhält, das so zu leben, wozu Jesus uns berufen hat. Wir müssen nicht mit schlechtem Gewissen und in Selbstmitleid verharren. Ich glaube, dass eine neue Begegnung mit dem auferstandenen Jesus unserem Leben eine neue Richtung geben wird. Und wenn wir fallen, ist das kein Problem, wenn wir immer einmal mehr aufstehen, als wir hingefallen sind. So, ich bin fertig. Ich hoffe, ich habe euch nicht jetzt deprimiert, aber ich möchte mit euch beten. Und wisst ihr was? Thomas, hast du vielleicht die Möglichkeit, ein Lied im Hintergrund zu stimmen? Und es ging jetzt vielleicht lang und unter die Haut. Aber ich möchte uns Mut machen zu sagen, wenn ich sage in Zukunft, ich bin Christ, dann bedeutet es, sehen die Leute Jesus in mir. Bin ich ein Nachfolger? Wem laufe ich eigentlich nach? Bin ich ein Gläubiger? Habe ich falschen oder richtigen Aberglaube? Und wenn Petrus das schreiben kann, als jemand, der echt versagt hatte, der Jesus verleugnet hatte, um seine eigene Haut zu retten und jetzt uns dazu ermutigt, als lebendige Bausteine im Reich zu Jesu Ehre zu leben, dann glaube ich, dürfen wir wissen, dass wir immer wieder eine neue zweite Chance bekommen, bei ihm und durch ihn. Jesus, ich bete echt und ich möchte mich vor allem unter deine mächtige Hand beugen. Mir tut's leid, wo ich was dargestellt habe, was gar nicht in Wirklichkeit in mir drin ist. Wo die sichtbaren Dinge manchmal lauter schreien wie die Verheißungen in deinem Wort. Wo die Umstände mich deprimieren, anstatt dass ich auf die Umstände Einfluss nehme als ein Repräsentant Jesu. Und dass ich vielleicht in Vereinsarbeit tätig bin oder war und mir nicht bewusst war, dass ich eigentlich vielleicht der Einzige bin, der hier Jesus gerade vertritt. Herr, ich bete echt um eine neue Begegnung mit dir, ein neues Anrühren, dass wir als Gemeinde uns bewusst sind, dass wir echt was wuppen können mit dir und du uns nicht über unsere Kräfte hinaus erschöpfen lässt, sondern uns im rechten Maße in Belastung und Entlastung schenkst, sodass es für uns was Gutes ist. Und gib uns die Kraft, richtig auf Ungerechtigkeit, die uns widerfährt, zu reagieren, dass am Ende das ein Zeugnis ist für dich und die Menschen dich preisen werden. Halleluja. Amen.